2 für viele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sitzen heute nicht alleine hier. Mit wir meine ich Nicole. Hallo Nicole.
Hallihallo.
Wir haben heute einen Gast bei uns zu Besuch, eine Gästin, nachdem wir es mal gegoogelt haben. Es ist tatsächlich die richtige gegenderte Form. Hallo Nadja.
Hallo Saskia, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Nadja, magst du vielleicht, bevor ich dich vorstelle, einfach selber sagen, warum bist du hier? Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Aufgabe?
Ich glaube, ich bin da, weil ich bei der landesweiten Koordinierungsstelle für unser Programm Schulerfolg sichern arbeite und das jetzt schon seit 2013. Und ich glaube, ich bin da, weil ihr ein bisschen wissen wollt, was wir als Koordinierungsstelle für Aufgaben im Programm haben, wie das mit der Schulsozialarbeit und den Schulen zusammenhängt und was ich da mache und was wir vielleicht so planen.
Genau. Wir haben bereits ganz, ganz viele Folgen von SchulsozialarbeiterInnen, was die Aufgaben von Schulsozialarbeit sind. Wir hatten bereits Conny, unsere Chefin der Netzwerkstelle, zu Gast bei uns. Und jetzt sind wir noch eine Instanz höher gegangen und haben dich bei uns. Bevor Nicole mit dem Interview beginnt und dich natürlich zu deinen Aufgaben befragen wird, habe ich vorbereitet von Nicole, muss ich gestehen, ein paar Warm-up-Fragen für dich, um ein bisschen reinzukommen ins Gespräch. Bist du bereit?
Schieß los, ich bin total bereit.
Deine erste Frage ist, was steht als nächstes an, worauf du so gar keinen Bock hast?
Beruflich oder privat?
Das darfst du dir aussuchen.
Mir fällt tatsächlich eher privat gerade ein, weil ich gerade in einem Umzug stecke und als nächstes steht weiter an, die Badsachen auszuräumen.
Da hast du gar keinen Bock drauf?
Tatsächlich nicht. Der Spiegel ist zu hoch angebohrt und ich sehe mich nicht im Spiegelschrank.
Also ich muss sagen, Umzüge habe ich immer gemocht, weil man dann gleich mal die Chance hat, so richtig schön auszumisten.
Ja, das schon habe ich auch. Aber es gehören ja dann immer mehrere Menschen dazu. Und wenn ich die Einzige bin, die ausmistet, gefühlt. Aber nein, die Wohnung ist schön. Ich freue mich darauf, wenn es fertig ist. Ja. Aber jetzt ist es das noch nicht.
Okay, sehr schön. Zweite Frage. Welchen albernen Witz findest du trotzdem mega? Bist du eine, die so Witze auf Lager hat?
Jein, würde ich jetzt sagen. Es gibt so einen Witz, den mein Papa immer erzählt hat über einen Moorhuhn. Und da gibt es so eine Stelle, da macht das Moorhuhn immer didip, 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 didip. Und als Kind habe ich mich unglaublich darüber amüsiert. Aber das würde, glaube ich, zu lang sein, um den ganzen Moorhuhn-Witz zu erzählen. Wenn Interesse besteht, dann kann mir gerne Mail geschrieben werden.
Liebe Nadja, erzähl uns doch mal den Moorhuhn-Witz. Also ich muss sagen, ich lache gerne und ich lache auch viel über Witze. Aber ich kann mir nie Witze merken. Das ist, also wenn mich die Kinder fragen ja oftmals so in der Schule, kannst du mal bitte einen Witz erzählen? Nee, mir fällt, also außer rollt eine Kugel um die Ecke und kippt um, fällt mir kein Witz ein.
Es gibt doch ein paar Witze fallen mir ein, zum Beispiel der Tomatenwitz. Also geht die Tomate über die Straße und dann sagt die eine Tomate, Vorsicht, da kommt ein LK, Watsch.
Aber sowas könnte ich mir halt nie merken.
Wenn ich einmal angefangen habe, kann ich nicht mehr aufhören.
Dann würde ich sagen, gehen wir zur Frage 3 über.
Ja, sonst muss ich noch den mit den Moorrüben erzählen.
Den kannst du uns als Abschluss am Ende erzählen.
Mach ich.
Ja, gut, wir müssen nur dran denken. Dritte Frage an dich. Ziehst du zuerst die Hose an und dann die Socken oder andersrum?
Zuerst die Socken.
Das kam jetzt wie aus dem FL. Ich musste jetzt kurz überlegen. Zuerst die Socken?
Immer zuerst die Socken.
Nicole, was ziehst du zuerst an?
Tatsächlich auch zuerst die Socken. Und wenn ich es umgekehrt mache, fühle ich mich komisch.
Das ist jetzt wieder der Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin komisch.
Du ziehst zuerst die Hose an?
Ja.
Das ist völlig in Ordnung.
Danke. Ich hoffe jetzt einfach darauf, dass unser treuer Zuhörer, dein Mann, Nicole, mir dann wieder eine Nachricht schreibt, dass ich nicht die Einzige bin, die so komisch ist und es ihm genauso geht. Das war ja beim Naseputzen so. Genau. Die Frage gleich mal an dich, Nadja.
Jetzt bin ich gespannt.
Kannst du einhändig die Nase putzen?
Ich würde sagen, ja. Ich habe das Gefühl, ich müsste es jetzt mal ausprobieren, aber ich glaube schon.
Das führte nämlich zu ganz großer Diskussion und alle waren total baff über meine Frage. Ja, natürlich kann ich mir einhändig die Nase putzen, aber ich kann es einfach nicht.
Du kannst
dann,
es nicht?
Nein, ich kann es nicht. Und ich war froh, dass mir dann der Mann von Nicole eine Instagram-Nachricht schrieb, dass es ihm auch so geht. Ich habe mich nicht mehr alleine gefühlt.
Da verbinden solche, ja. Das Medium Podcast und Insta.
Ich würde sagen, wir gehen zu Frage 4 über. Was würdest du auf eine große Werbetafel schreiben? Jetzt kommt dein Slogan.
Tatsächlich, ich würde natürlich Schulerfolg gemeinsam sichern auf die große Werbetafel schreiben.
Sehr gut, das war die richtige Antwort. Letzte Frage. Hast du schon mal ein Geschenk bekommen, das dich total genervt hat?
Eigentlich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass ich mich meistens freue, wenn ich ein Geschenk bekomme. Und selbst wenn mir das dann nicht so richtig gefällt, weiß ich ganz oft, was die Person, die mir das geschenkt hat, sich dabei gedacht hat. Und deswegen kann ich immer so sehr Wohlwollen unterstellen bei Geschenken und dann nervt es mich nicht so. Dann ist es eher, wenn ich es nicht mag, weil es irgendein Deko-Element oder was ist, was ich so nicht, dann ist es eher so ein Lächeln. So ein, ach na ja. Aber so richtig ein Geschenk, was ich nicht mag, habe ich noch nicht gekriegt.
Eher so ein Lächeln von wegen, ach naja, beim nächsten Schrottwichteln wird sich jemand anderes drüber
freuen. Genau. Fallen.
Ja, okay. Super, Nadja. Wir sind am Ende der Warm-up-Fragerunde angekommen. Und ich danke dir für den tollen Einstieg und übergebe an dieser Stelle an Nicole.
Das klingt so voll wie das war der spaßige Teil und jetzt kommt der ernste.
Dann steigen wir mal in den Ernst des Lebens ein. Einige Fragen zu dir, zu deiner Stelle, dort, wo du arbeitest, um unseren HörerInnen einfach mal ein bisschen näher zu bringen, was die landesweite Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern, auch gerne KOST genannt, so macht. Die erste Frage: Was ist die Aufgabe der landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern? Kannst du uns das vielleicht kurz darlegen?
Na, sehr gern. Also wir als landesweite Koordinierungsstelle sind in Trägerschaft der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und unsere Aufgabe ist kurz gesagt, die Bildungsqualität im Land zu verbessern und dazu beizutragen, dass alle Kinder die bestmöglichen Chancen in der Schule haben. Und wir machen das genau in unserem Programm und zwar im Spannungsfeld der Kooperation Schule-Jugendhilfe. Das heißt, wir begleiten, beraten Schulen, die Schulsozialarbeitenden, die Träger, dann natürlich die regionalen Netzwerkstellen und auch ganz viele andere Partner. Und ganz kurz gesagt, wir gehen da bestimmt noch tiefer drauf ein. Wir machen das durch Fortbildung, durch Handreichung, durch Publikationen. Wir betreuen das Programmportal, also die Internetseite mit ganz vielen pädagogischen Material, ganz viele Infos zum Programm. Und wir vertreten das Programm auch bundesweit.
Vielen Dank. Was ist denn deine Aufgabe bei der landesweiten Koordinierungsstelle?
Ich bin Teil des Beratungsteams und das heißt, ich darf ganz oft durchs Land fahren, wie auch heute, und bin an Schulen, bei Trägern, bei den Netzwerkstellen und habe da ganz unterschiedliche Besuche. Also das sind einerseits ganz klassische Beratungen, die anlass- oder themenbezogen sind, wenn es darum geht, die Schule oder eine Schulsozialarbeit möchte zu bestimmten Themen oder hat Fragen zum Programm, zum multiprofessionellen Team. Und andererseits sind es aber auch Besuche, bei denen wir uns gute Beispiele angucken, also bei denen ich schaue, hey, wo funktioniert was gut? Ich war zum Beispiel schon in Anhalt-Bitterfeld bei einem Podcast-Projekt bei Saskia dabei und habe mir angeguckt, wie die Kinder einen Podcast drehen. Und die Erfahrung nehme ich dann mit und erzähle sie unserer Öffentlichkeitsarbeit, die dann vielleicht was aufs Programmportal stellt. Oder kann dann, wenn ich in einer anderen Region bin, davon berichten, wie das in Anhalt-Bitterfeld läuft. Also was es hier für schöne Projekte gibt. Das zum einen. Und zum anderen organisiere, konzipiere und moderiere ich unsere Veranstaltungen im Beratungsteam. Also teilweise, es ist aufgeteilt, aber ich moderiere, besorg die ReferentInnen, bin im Gespräch. Das als kleiner Einblick.
Das klingt sehr vielfältig und hat auch so eine große Bandbreite. Also sehr unterschiedlich, dein Aufgabenbereich, wie ich finde.
Ja, tatsächlich. Also das ist auch das, was ich sehr mag an meiner Arbeit, dass eigentlich nicht, eine Aufgabe doppelt sich nicht. Also tatsächlich ist jede Beratung eine andere, jeder Besuch an jeder Schule, bei jeder Netzwerkstelle ist anders. Und unsere Veranstaltungen sind auch nicht nur von den Themen unterschiedlich, sondern auch von der Art und Weise, wie wir sie konzipieren dürfen, können und auch wollen, sind die unterschiedlich.
Wie bist du denn damals zur KOST überhaupt gekommen? Also was war dein Ansinn? Was war dein Wunsch? Was waren deine Erwartungen? Und was hat sich davon vielleicht bestätigt oder nicht bestätigt?
Ich bin tatsächlich über eine Freundin, die in einem anderen Programm bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gearbeitet hat, und zwar beim Gründerkids-Programm, die hat Schülerfirmen betreut. Und die hatte damals gesagt, bei uns gibt es eine Stelle, bewirb dich mal, das ist in dem Programm, da geht es auch so um Bildungsgerechtigkeit, das ist was für dich. Und ich war damals in Magdeburg, habe bei der Landeshauptstadt gearbeitet, in einem projektbezogenen Programm. Das hieß damals regionales Übergangsmanagement. Aber nicht das, was vor kurzem noch lief, sondern das war ein bundesweites Programm. Und das war nur befristet. Und da hatte ich mich bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Programm beworben und bin ja seit 2013 auch dabei. Und gerade weil es eben so vielfältig ist, also die Arbeit, die ich 2013 gemacht habe, ist auf dem Papier ähnlich wie das, was ich jetzt mache. Aber rein inhaltlich ist das inzwischen was ganz, ganz anderes von dem Art der Themen, von den Fortbildungen, wie wir sie konzipieren.
Und ist das ein Job, wo du sagst, den kannst du dir vorstellen, bis zum Renteneintritt zu machen? Das ist ja, finde ich, in der sozialen Arbeit immer so eine ganz spannende Frage.
Ach, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich bin ja jetzt schon über 10 Jahre dabei. Und wie gesagt, es ist immer wieder was anderes, es ist immer wieder neu. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem schwer zu sagen, was plane ich in den nächsten 5 oder 6 Jahren. Okay. Von daher weiß ich das nicht. Also es kommt so ein bisschen auf die Entwicklung an, also sowohl im Programm als auch bei mir persönlich.
Du hast gesagt, du bist für Beratungen vor Ort und vernetzt alle miteinander und du bist auch für Coaching zuständig. Was verstehe ich unter Coaching oder kannst du mir das kurz sagen? Also gehst du in das Gespräch mit dem Schulleiter und hast dann für ein Lehrerkollegium ein Coaching oder ist das für Schulsozialarbeiter oder ist das für das multiprofessionelle Team gemeinsam? Also unter dem Begriff Beratung kann ich mir ganz viel vorstellen. Da stelle ich mir jetzt sowas Ähnliches vor, wie was ich als Schulsozialarbeiterin mache. Aber unter dem Begriff Coaching mit diesen unterschiedlichen Professionen, mit denen du zu tun hast, weiß ich gerade nicht, wie ich das greifen kann.
Der Begriff Coaching, das ist ein kleiner Teil davon. Und ich würde sagen, dass die Begriffe nicht ganz so scharf voneinander zu trennen sind, was unsere Aufgabe, also was meine tägliche Arbeit angeht. Ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit ein Gespräch mit Schulleitung und Schulsozialarbeit und einem Lehrerkollegium, wo es eben darum ging, wie kann man die multiprofessionelle Kooperation innerhalb der Schule verbessern, beziehungsweise was verstehen die Lehrkräfte unter Schulsozialarbeit und was erwarten die Lehrkräfte von der Person, die da ist? Und was ist aber im Spannungsfeld da tatsächlich das, was wirklich die Aufgaben sind von Schulsozialarbeitenden? Und da versuche ich, das so ein bisschen zusammenzubringen, auch teilweise dann mit der Richtlinie zu argumentieren und gleichzeitig aber auch zu schauen, dass die Arbeit vor Ort, also im Sinne der Kinder und Jugendlichen, gut erfüllt sein kann von allen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sagen, dass wir keine, also auch ich in der Rolle dann, wir sind keine kontrollierende Instanz. Also wir kontrollieren nicht die Arbeit der Schulsozialarbeitenden und auch nicht der Lehrkräfte. Auch wenn wir sehen, ach, da könnten in gewissen Punkten was anders laufen oder da könnte die Zusammenarbeit an den und den Stellen ein bisschen smoother gehen, dann können wir das ansprechen, aber wir können niemandem was befehlen und das wollen wir auch nicht.
Mhm. Ihr seid Tippgeber.
Genau.
Hier im Podcast wurde schon das ein oder andere Mal über den Alltag von SchulsozialarbeiterInnen gesprochen. Wie sieht denn ein typischer Tag bei der landesweiten Koordinierungsstelle aus? Wie sieht so dein Alltag aus?
Tatsächlich ist wirklich kein Tag wie der andere, was daran liegt, dass wir sehr mobil arbeiten können. Das heißt, mein Alltag unterscheidet sich je nachdem, ob ich im Homeoffice bin und dann mit meinen Kolleginnen oft über Microsoft Teams kommuniziere oder ob ich unterwegs bin bei Netzwerksstellen, an Schulen, in Arbeitskreisen. Das hatte ich vorhin nicht erwähnt, dass wir als Beratungsteam auch in ganz vielen Arbeitskreisen im Land sind, also in den einzelnen Regionen, beispielsweise in verschiedenen Arbeitskreisen zu Schulabsentismus oder zur Kooperation von Schule-Jugendhilfe. Das sind auch Aufgaben von uns. Und von daher ist so ein Alltag, ich glaube, was immer gleich ist, mein Alltag startet mit einem Kaffee. Mit einem Kaffee mit Hafermilch. Und der Rechner wird angemacht. Und ansonsten im Büro machen wir eine gemeinsame Mittagspause mit den anderen Programmen. Und je nachdem, wir haben einmal die Woche ein kleines Kurzteam. Wir haben mehrmals verschiedene Abstimmungen im Beratungsteams. Aber es ist schwer zu sagen, wie mein Alltag aussieht.
Okay, aber es sind schöne Rahmenbedingungen und so mit dem Kaffee zu starten, finde ich sehr gut.
Ja.
Das ist bei mir ähnlich.
Was auch noch Teil meines Alltags ist, dass sich, wenn ich im Büro da bin und Kaffee koche, wird sich immer beschwert, dass mein Kaffee zu stark ist.
Okay, du magst es also derber.
Ich muss ja wirken.
Ihr bietet als landesweite Koordinierungsstelle auch Fort- und Weiterbildung an, die SchulsozialarbeiterInnen besuchen dürfen. Welche Themen werden denn derzeit angeboten von euch? Hier ein kleiner Werbeblock.
Ein kleiner Werbeblock. Da gerade Ferien sind, werden gerade im Moment nicht so viele Themen angeboten. Also zum einen sind es natürlich immer die Homepage, auf der ganz viele Materialien und Handreichungen sind. Und wir hatten, wir haben verschiedene Formate. Das sind zum einen Expertinnen-Salons. Die sind online. Die finden alle paar Monate statt. Zuletzt zu den Themen Umgang mit Gewalt an Schule, dann Demokratiebildung und Partizipation. Und dazu hatten wir auch Praxislabore. Also die Praxislabore sind dann in den Regionen, in verschiedenen Landkreisen. Da hatten wir auch ein Praxislabor vor kurzem in Wittenberg, auch zum Thema Demokratie. Da ging es um Gruppencollage erstellen und Design-Thinking-Methoden. Und wir planen auch nach den Ferien ein weiteres Praxislabor und auch einen Expertinnen-Salon, auch im Themenfeld Demokratiebildung.
Klingt sehr spannend. Ich habe schon das eine oder andere besucht. Ich kann es nur empfehlen. Wie haben sich denn die Wünsche oder die Schwerpunkte der Fort- und Weiterbildung in den letzten Jahren verändert? Kannst du da vielleicht einen Rückblick geben? Gibt es da was zu diagnostizieren?
Diagnostizieren ist schwierig, ganz viel durch äußere Einflüsse. Also die erste große Veränderung in den Bedarfen war 2015, als ganz viele geflüchtete Kinder nach Deutschland gekommen sind. Dann natürlich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben sich Bedarfe nochmal ganz anders geändert, weil der Alltag sich an den Schulen ja auch geändert hat. Das merken wir auch sofort, was die Schulsozialarbeitenden sich wünschen und auch was uns die Netzwerkstellen zurückspiegeln, wie gerade ja der Alltag an den Schulen ist. Und natürlich hat sich durch Covid ganz viel geändert. Also wir haben die digitalen Medien noch sehr, sehr, sehr viel stärker als noch vor ein paar Jahren. Und zwar nicht nur als, oh Gott, die Kinder benutzen zu viele digitale Medien, sondern eben auch, wie können wir die Medien besser nutzen? Und wie können wir das den Alltag und die Lebenswelt der Kinder noch mehr in die Schule bringen? Und wie kriegen wir das so hin, dass wir ja die Kinder fit machen? Weil es natürlich auch, und das hattet ihr, glaube ich, auch schon im Podcast, ganz viele Gefahren mit sich bringt. Social Media, die Plattform und auch die Spiele leider. Also gibt unglaublich viele Chancen dabei, aber eben auch sehr viele Gefahren für die Kinder.
Also gerade wenn man das betrachtet und aktuell am Ball bleibt, da würde mich jetzt noch ganz kurz interessieren, in welchen regelmäßigen Abständen ruft ihr denn die Netzwerkstellen auf, euch eine Rückmeldung zu geben? Also gibt es da irgendeinen Tonus?
Es gibt keinen Wecker, der alle zwei Monate mal klingelt mit, Nadja, ruf noch mal bei den Netzwerkstellen an und frag nach. Sondern wir sind ja relativ häufig in Gesprächen, sowieso in Telefonaten, oder wir haben auch zwei Arbeitskreise gemeinsam mit den Netzwerkstellen seit letztem Jahr. Das ist einmal ein Arbeitskreis, in dem es um Demokratiebildung geht, und dann ein Arbeitskreis, in dem es um psychische Gesundheit geht. Und wenn, oder eben dann in Besuchen vor Ort, wenn wir bei den Netzwerkstellen sind, dann fragen wir natürlich auch immer. Und gleichzeitig sage ich auch immer oder versuche nicht allzu viel zu versprechen, denn wir haben, also ihr wisst das ja, wir haben über 380 Schulsozialarbeitende im Land, schon allein von unserem Programm. Dann gibt es noch die ganz viele kommunale Schulsozialarbeitende, die über die Kommunen angestellt sind, die natürlich auch mit in unseren Formaten dabei sein können. Und 14 Netzwerkstellen, und alle haben ganz unterschiedliche Bedarfe. Also die, klar gibt es immer wieder Themen, die immer wieder aufploppen, aber wir schaffen es nicht, den Bedarf, so gern wie wir es auch wollen, wir schaffen nicht, jeden einzelnen Bedarf zu erfüllen und jedes Thema so genau zu spezialisieren, dass es dann auf die, wenn uns jemand anruft und sagt, ja, macht bitte eine Fortbildung zum Thema digitale Gewalt beim Brawl Stars Spiel. Ich glaube, das ist ein Spiel, was ich nicht für so eine Fortbildung eignen würde, wenn ich jetzt richtig überlege. Roblox wäre das richtige Spiel gewesen. Und das ist teilweise, manchmal können wir das tun, aber meistens ist es zu speziell. Das heißt, wir geben in unseren Expertinnen-Salons immer groben Überblick, meistens mit jemandem aus der Wissenschaft, der dann einen groben Überblick über das Thema gibt. Manchmal oder oft machen wir es auch noch, dass es dann eine passende Handreichung auf unserem Programmportal von dieser Expertin aus der Wissenschaft gibt, wo das Ganze nochmal aufgearbeitet ist. Und dann gibt es die Praxislabore, die dann kleine methodische Einblicke geben. Und es kann aber, wenn wir sagen, schickt uns unsere Bedarfe, dann sind wir trotzdem drei Menschen im Beratungsteam, die leider nicht den Bedarf von fast 400 Menschen erfüllen können. Und gleichzeitig ist es aber so wichtig, dass ihr trotzdem nicht aufhört, uns zu sagen, was ihr braucht und Themen zu senden, weil im Zweifel sind wir dann ganz vorbei an dem Themen.
Das verstehe ich. Hier ein kurzes Zitat nochmal von der Homepage, was ich
deiner vorherigen Aussage auch anschließt, gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, sozialpädagogischen Fachkräften sowie PartnerInnen aus der Wirtschaft und der Verwaltung entwickelt sie, hier die KOS, die Qualität des Programms weiter. Da würde mich jetzt interessieren, wie genau sieht denn dieser Prozess der Qualitätsentwicklung aus?
Das ist tatsächlich, also da gibt es auch immer unterschiedliche Anlässe und es sind unterschiedliche Prozesse. Also der sehr große und lange Satz versucht das so ein bisschen zusammenzufassen. Ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen. Also zum einen sind wir natürlich Sprachrohr in Richtung Praxis. Also wenn es Sachen gibt, die wir weiterleiten sollen im Auftrag vom Bildungsministerium oder größeren Träger oder der Fokusevaluation, dann leiten wir das natürlich ganz einfach weiter. Dann, wenn es Richtung Wirksamkeit und Zusammenarbeit mit Wissenschaft geht, dann können wir uns kurz erinnern an die ganzen Anfänge des Programms. Da gab es eine wissenschaftliche Begleitung von Professor Olk und Professor Speck. Und diese Ergebnisse haben dann später in die Richtlinie, die 2015 ja veröffentlicht wurde, wurden dann mit einbezogen. Also damals ging es eher darum, wie können wir Grundschulen stärken und wie soll Schulsozialarbeit einen präventiveren Ansatz bekommen. Das zeigt sich dadurch gut. Und dann, ich glaube, ganz viele erinnern sich noch, gab es in der letzten Förderphase eine Änderung in den Sachberichten, dass die Sachberichte eher mit Zahlen hinterlegt werden sollen und ähnliches. Und auch wenn wir als Koordinierungsstelle nicht für die Sachberichtserstattung nicht zuständig sind, haben wir dennoch, also es gab ganz viele Nachfragen und wir haben die ganzen Nachfragen der Träger und von euch Schulsozialarbeitenden gesammelt, haben die zurückgekoppelt mit dem Bildungsministerium und haben dann eben in Form von FAQs die ganzen Nachfragen gebündelt, weitergeleitet und aufs Programmportal gestellt. Das ist so ein Beispiel dafür. Mhm. Und natürlich unsere Nachfragen, wenn es um die Qualitätsentwicklung geht. Wir schauen natürlich, dass wir gucken, wie haben unsere Veranstaltungen gewirkt. Also wir haben unterschiedliche Prozesse vom Feedback, also verschiedene Fragebogen, wie fanden die Teilnehmer die Veranstaltung? Was kann vielleicht nochmal anders gemacht werden? Was sind weitere Bedarfe? Also durch verschiedene Feedback-Methoden versuchen wir eben oder Nachfragen und in Gesprächen dann einfach auch rauszufinden, hey, wie wirken unsere Veranstaltungen? Welches Format war gut? Und manchmal ist es so, wir haben in unserer Veranstaltungskonzeption eine unglaublich gute Idee und freuen uns darüber und im Nachhinein wurde es nicht genutzt. Und da fragen wir uns natürlich, woran liegt das?
Nicht genutzt aufgrund von zeitlichen Ressourcen? Oder
beispielsweise, ich habe mich jetzt konkret auf Veranstaltungen bezogen. Also dass bestimmte Veranstaltungen, von denen wir dachten, oder das müsste ja gut funktionieren, dann aufgrund von Zeit nicht so stark besucht waren, wie wir uns gewünscht hätten. Oder dass wir bei einer Veranstaltung, das sind meistens kleine Sachen, dass wir bei einer Veranstaltung ein Format mit hatten, ob es jetzt eine Suche- oder Bietewand war oder eine gemalte Metaplanwand, wo wir dachten, oh, das ist ein total schönes Tool noch. Und das wurde dann gar nicht benutzt. Und trotzdem wurde die Veranstaltung mit Input und Workshops als total positiv bewertet.
Ah, okay, verstehe. So kleine Sachen kamen nicht gut an, aber also rückwirkend, also in der Reflexion war das nicht ausschlaggebend. Die Veranstaltung war trotzdem gut. Und ihr hattet euch aber im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie ihr neue Methoden vielleicht auch für die SchulsozialarbeiterInnen einbringt.
Genau, also ich würde nicht mehr sagen, dass es nicht gut ankam, sondern dass es einfach nicht genutzt wurde. Ja. Also gut, wobei man dann auch sagen kann, ja gut, wenn es niemand genutzt hat, dann kam es auch nicht gut an. Aber das sind so kleinere Sachen, bei denen wir aber auch immer schauen, wie wir uns weiterentwickeln können und was wir dann auch Neues ausprobieren können.
Okay, wo zieht ihr eure Ideen her?
Aus unserem DKJS-Netzwerk tatsächlich. Mhm. Also ich schaue gern, was passiert in anderen Programmen, was kann man Neues machen. Und wir arbeiten im Beratungsteam sehr, 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 sehr schön zusammen und können uns da auch immer gegenseitig sehr, ja, ich glaube, das Wort befruchten ist ein doofes Wort, aber gegenseitig sehr bereichern mit unseren Ideen, die wir haben. Und wir können da tatsächlich auch sehr frei arbeiten, was so, ich sag's mal, in kleineren oder größeren Formaten und Fachtagen angeht, was wir für Methoden da ausprobieren wollen.
Welche zukünftigen Entwicklungen oder Pläne hat die landesweite Koordinierungsstelle, um die Bildungsqualität und den Schulerfolg in Sachsen-Anhalt weiter zu verbessern?
Ich sehe das auf zwei Ebenen, die Frage. Also zum einen natürlich durch die Veranstaltung, das Programmportal, unsere Fortbildung, die wir weiterhin versuchen werden, einigermaßen an den einigermaßen ist ein doofes Wort, ne? Das klingt so, dennoch, die wir versuchen werden, an, so gut wie es geht, an den Bedarfen der Praxis auszurichten und bei denen wir versuchen, so gut wie es geht, darauf einzugehen, was wird an den Schulen gebraucht und wie sieht der Alltag an den Schulen aus, von dem dann eben im besten Fall sowohl die Schulsozialarbeitenden als auch die Lehrkräfte, die pädagogischen Mitarbeitenden so profitieren können, dass sie für die Kids die bestmöglichen Lernbedingungen schaffen. Und zum anderen ist ein Ziel der KOST natürlich, die daran mitzuwirken, dass die Schulsozialarbeit und die regionalen Netzwerkstellen verankert werden. Also dass es darum geht, also das Programm läuft noch, das wissen wir alle bis 28. Und uns ist es total wichtig, und wir wissen, dass es eine Perspektive braucht. Wir brauchen die Schulsozialarbeitenden an den Schulen und natürlich die Schulsozialarbeitenden. Und wir brauchen auch die regionalen Netzwerkstellen. Also zum einen, damit die Schulsozialarbeitenden vor Ort Ansprechpartnerinnen haben, vor Ort Arbeitskreise. Und natürlich brauchen wir die Netzwerkstellen auch, um die Partner in den Regionen zu vernetzen und ja thematisch auszurichten. Wir versuchen das in Gesprächen, in unseren Vorortbesuchen und Telefonaten, Arbeitskreisen, wenn wir mit Verwaltung und Politik zusammensitzen, versuchen wir immer wieder zu untermauern und fachlich zu sagen, wie wichtig die Schulsozialarbeit für die Kinder ist und dass wir für die nächsten Jahre eine Perspektive brauchen. Und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist als Träger auch in dem landesweiten Bündnis, also nicht die KOST selbst, aber die DKJS ist als Träger in der Liga dabei und aktiv und ist dadurch auch in Gesprächen mit den Bildungsakteuren auf dem Land dabei.
Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich noch mit anführen, dass nicht nur die Schulsozialarbeit unglaublich wichtig ist, sondern wirklich die regionalen Netzwerkstellen und ihr als landesweite Koordinierungsstelle. Also das schätzen wir SchulsozialarbeiterInnen auch wirklich sehr, dass einfach es noch jemanden gibt, an dem wir uns jederzeit wenden können. Und ich meine, letztendlich sind wir alles Einzelkämpfer oder Kämpferinnen in den Schulen, aber durch die Regierungsstellen und durch die landesweite dann eins drüber, ist es halt einfach, dass es sich trotzdem, man fühlt sich nicht alleine. Also man weiß, okay, ich kann jederzeit mit jeglichem Anliegen zu der und der Person gehen, egal auf welcher Instanz. Und ich finde auch, das muss einfach in der Politik auch gehört werden. Also dass, wenn man über Weiterführung von Schulsozialarbeit spricht, auch über Weiterführung von den Netzwerkstellen und der KOST spricht. Das wäre meins, was ich jetzt als Werbung irgendwo aufschreiben würde auf einem Plakat.
Das wäre zu lang für das Leuchtplakat von vorhin, aber du hast es sehr schön gesagt. Und ich kann dir da auch fachlich nur recht geben, dass es das eben braucht. Und gerade, und ich glaube, das ist eins der gewinnbringendsten Dinge in unserem Programm, dass die Schulsozialarbeit als Teil der Jugendhilfe an Schule ist. Dass die Schulsozialarbeit nicht als Teil der Schule agiert, sondern eben als Teil der Jugendhilfe und somit die Schulen öffnen kann und einen ganz anderen Blick auf die Kinder und das Lernen hat, als es die Schule in der nicht ganz so entspannten Situation, die wir teilweise in ganz vielen Schulen haben, gibt.
Das finde ich auch besonders wichtig, dass man sich einfach auf Augenhöhe partnerschaftlich begegnet und man kann etwas in die Schule hineingeben, ohne dass der ein oder andere Schulleiter halt Befugnisse hat oder ihm jetzt Befugnisse zugeschrieben werden. Genau, sondern die Begegnung. Wir haben ganz oft das Glück, dass man tolle Schulleiter hat, mit denen man sehr gut zusammenarbeitet. Aber in Zeiten von Personalmangel kann es durchaus oder könnte es passieren, dass es anders aussieht. Und da wollen wir ehrlicherweise nicht hin. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also das beschäftigt mich auch als Schulsozialarbeiterin, wie das Szenario auszumalen, wie das sein würde, wenn ich jetzt dem Bildungsministerium unterstellt wäre. Also, dass die Schulleitung Befugnisse hätte zu sagen, du gehst jetzt bitte zur Hofpause und machst dort Aufsicht. Und ich nicht die Möglichkeit habe, ich habe jetzt aber hier ein Gespräch, das wäre viel wichtiger. Und man begegnet sich auf Augenhöhe und man kann das gut aushandeln und man kann das fachlich hinterlegen, ohne dass einer dem anderen weisungsbefugt ist. Das ist schon was sehr Wertvolles. Ich wüsste auch tatsächlich, ein Lob an meine Schulleitung, dass das wahrscheinlich so nicht passieren würde, weil sie einfach aufgrund ihres Wissens und der Erfahrung mit Schulsozialarbeit genau weiß, was wir leisten können und dass das so leistbar ist, weil wir jetzt so in Schule sind, wie wir jetzt in Schule sind.
Ich gebe dir da total recht. Und ihr profitiert ja, oder wir alle profitieren ja besonders auch von der Trägerexpertise, die wir mit im Programm haben. Also viele Träger haben ja nicht ausschließlich Schulsozialarbeit, sondern auch noch ganz viele andere Professionen bei sich im Träger oder im Haus. Und dieses Multiprofessionelle und den Einfluss darauf kommt natürlich auch bei den Fachkräften an. Und das bringt ihr dann auch mit in die Schule. Also die Trägerexpertise, die eben nochmal eine ganz andere ist als die schulische. Und ich würde nicht einmal sagen, dass es im Zweifel nicht funktionieren würde, wenn die Schulsozialarbeit anders verankert wäre. Und gleichzeitig ist es jetzt so, dass wir jetzt davon profitieren können, wie die Ausgestaltung des Kooperationsprogramms jetzt gerade ist.
Ich glaube tatsächlich schon, dass sich einiges ändern würde für einige Schulsozialarbeiter, wenn da eine Weisungsbefugnis dahinter steht. Und ich als Schulsozialarbeiterin sehe dann die Arbeit, wie ich sie jetzt mache, in Gefahr, weil ich sie so nicht weitergeben würde.
Es wäre nicht mehr das, was es jetzt ist. Also richtig, es wäre nicht mehr die gleiche, was ja auch logisch ist. Und ich kann es tatsächlich aber, also ich kann es nachvollziehen, wenn ein Schulleiter sagt, wir sind hier, oder eine Schulleiterin, aus ihrem Blick zu sehen, die Schule zusammenzuhalten in einem, sagen wir mal, krisenhaften Zustand, dass man dann versucht,
definitiv
das zu tun. Und das würde im Zweifel passieren, wenn es eine andere Verankerung hätte.
Ja, da verstehe ich auch die Schulleitung. Es geht auch gar nicht darum, das nicht zu verstehen oder das nicht wollen zu verstehen. Es geht einfach darum, dass ich mich als Schulsozialarbeiterin in meiner Schulsozialarbeitertätigkeit, wie ich sie jetzt lebe, nicht mehr ausleben könnte. Ich würde mich beschnitten fühlen nach dem, was ich erlebt habe. Oder sein könnte. Ne?
Und neben der Sache, dass die Schulleitung der Schulsozialarbeit dann weisungsbefugt ist, würde ich auch die Sache mit der Schweigepflicht in Gefahr sehen, weil wir dann nicht mehr extern sind, sondern die Schulleitung mich fragen kann, na, was hat denn das Kind gesagt oder was haben denn die Eltern gesagt, und ich müsste es dann halt sagen. Und jetzt unterstehe ich der Schweigepflicht, weil ich halt beim externen Träger bin, und somit würde ich auch das noch mit dazu als Gefahr sehen.
Da hast du total recht. Also in dem Moment, wenn es eine Institution ist, dann ist die Schweigepflicht, gilt die nicht mehr in dem Sinne, wie sie jetzt gilt. Also dann müssten die Schulsozialarbeiter Auskunft geben.
Also ich würde da auch viele Gefahren sehen. Ich weiß nicht, inwiefern es dann möglich wäre, nochmal, wenn man dem Bildungsministerium unterstellt ist, nochmal eine separate Abgrenzung zu machen, ob es da quasi so einen Unterpunkt geben könnte. Aber wenn es auf einer Stufe wie Lehrkräfte quasi stehen würde, würde ich Schulsozialarbeit in der Funktion, wie es ist, in der wichtigen Funktion, wie es ist, als Gefahr sehen.
Da bin ich tatsächlich überfragt, inwieweit man da noch was juristisch einbauen könnte. Wahrscheinlich ginge das irgendwie, aber wie genau, das weiß ich nicht. Gerade für neue Schulsozialarbeitenden, die an Schulen kommen, ist es manchmal schwer zu schauen, was sind meine Aufgaben und wo sind vor allen Dingen die Grenzen zu meinen Aufgaben. Also was heißt das, wenn ich zum dritten Mal zur Pausenkontrolle rausgeschickt werde und das Gefühl habe, das ist eigentlich nicht Teil meiner Aufgabe und Teil der Richtlinie. Und da sind wir tatsächlich ja natürlich auch da und sind für Rückfragen da, wenn es da Unklarheiten gibt. Und gleichzeitig können wir natürlich keine Schulleitung verpflichten zu sagen, hören Sie auf, Ihre Schulsozialarbeiter in den Pausenhof zu stellen. Das müsste dann über den Träger passieren. Weil der Träger ist derjenige, die Chefinnen und Chefs der Schulsozialarbeitenden sind und nicht die Schulleitung. Und auch nicht wir. Gleichzeitig ist es, was auch das Thema war oder ist, glaube ich, das erste Mal so richtig aufgeploppt während Corona, als es um die Notbetreuung ging. Und dass da ganz viele Schulsozialarbeitenden zu Recht erstmal gesagt haben, so, naja, eigentlich ist es nicht so meine Aufgabe, aber ich sehe hier ganz viel Bedarf, ganz viel Not an Mann und Not an Frau. Na klar, mache ich das da jetzt. Und dann ist aber auch was Spannendes passiert, dass viele dann diese Notbetreuung genutzt haben, um eben ihre sozialpädagogischen Spiele zu machen und die Kids nochmal ganz anders kennenzulernen und auch andere Kids kennenzulernen. Also unsere Fachkräfte im Programm sind auch, die sind auch einfach so gut, dass die dann auch wissen, aus so einer Ausfallstunde mache ich jetzt keine Betreuung, in der wir rumsitzen oder einen Film gucken, sondern das nutze ich so sozialpädagogisch, dass ich dann in meiner Arbeit weiterkomme. Und gleichzeitig gebe ich dir total recht, es kann nicht sein, dass das zur Regelmäßigkeit wird, dass Schulsozialarbeitenden raus oder geschickt werden zur Pausenbetreuung oder eine Ausfallstunde zu kompensieren.
Und es ist ja auch immer die Frage, ob ich das freiwillig mache oder ob es mir von oben aufgedrückt wird. Also ich gehe zum Beispiel auch ab und an mal in den Pausen mit raus, einfach weil ich da einen ganz anderen Kontakt habe zu den Kindern. Aber alle Lehrer, LehrerInnen sowie die Schulleitung wissen, ich bin in dem Moment nicht in der Funktion, Aufsicht über alle Kinder zu haben, sondern ich beobachte die Kinder, die ich beobachten möchte oder nehme niedrigschwelligen Kontakt zu den Kindern auf, was halt mir in meiner Arbeit weiterhilft.
Und das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass das nicht nur die Schulleitung weiß, sondern dass das auch alle Lehrkräfte wissen. Also dass die Schule, dass die Zusammenarbeit da so gut ist in den multiprofessionellen Teams, dass klar ist, wer ist in welcher Rolle, wann, wo. Und dass wenn du als Schulsozialarbeiterin draußen bist und neben dir passiert gerade was, dass du trotzdem nicht, also dass du natürlich im Notfall immer da bist, ist klar, aber dass du trotzdem nicht die erste Ansprechperson dann bist, sondern dass das dann die Person ist, die Aufsicht hat.
Genau, also ich habe das ganz oft, ich meine klar, die Kinder, die sehen das nicht so, ist aber auch völlig in Ordnung. Ich habe das ganz oft in der 6. Stunde, die müssen sich bei uns abmelden, wenn die zum Bus gehen oder abgeholt werden. Und wenn ich in der 6. Stunde mit draußen bin, kommen die Kids zu mir und sagen, ja, hier, ich bin abgemeldet. Und dann bin ich aber die, die sagt, geh doch bitte zur PM. Und das ist dann auch okay. Oder die PMs sagen ja dann von sich aus schon, komm her, Frau Kulich ist nicht draußen, um die Abmeldung zu machen, sondern ich mache die Abmeldung. Und so soll es aber auch sein.
Aber das ist richtig gut, wenn das auch wirklich so gelebt wird. Also wenn die PMs dann auch sagen, nee, Frau Kulich ist nicht dafür da, das ist großartig, Saskia.
Ja, da bin ich auch sehr dankbar für. Nadja, ich habe mir noch zwei Dinge aufgeschrieben, die wir nicht vergessen wollten am Ende unserer Podcast-Aufnahme. Nummer
eins,
Möhre,
ne?
Ich möchte den Witz der Mohrrübe hören.
Also es ist nicht nur eine Mohrrübe, es sind zwei. Oh. Und die fliegen in der Luft und da sagt die eine zur anderen, Vorsicht, da kommt ein Hub, Schrapp, 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 Schrapp.
Das war wie vorhin mit dem, ich habe schon wieder vergessen mit diesem Wattel.
Elkawatsch.
Ja, genau, Elkawatsch. Okay, und noch eine ernste. Zum Abschluss, okay. Es wird nochmal kurz ernst. Was denkst du, gerne aus persönlicher Sicht, nicht als Nadja der Kost, sondern aus persönlicher Sicht, auch ohne Blick auf jegliche politischen Dinge, die gerade passieren, wie könnte es für Schulsozialarbeit deiner Meinung nach oder wie wird es für Schulsozialarbeit deiner Meinung nach 2028 weitergehen? Nicht, was du dir wünschst, sondern was du denkst.
Was ich denke, was wird.
Genau, was passieren wird.
Aber ich habe tatsächlich, also was ich mir wünsche, wüsste ich sofort. Was ich denke, was wird, und das auch noch persönlich, ich bin persönlich tatsächlich immer ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Und gleichzeitig bin ich aber auch lange genug im Programm, um ja fast empirisch sagen zu können, irgendwas ergibt sich. Also irgendwas hat sich, also wird sich ergeben. Da bin ich tatsächlich verhalten optimistisch. Ich kann euch nicht sagen, wie und also wie es verankert wird und was die Bedingungen dann sein werden, ob es andere Programme gibt, ob es andere Gelder sein werden, ob es eine langfristige und nachhaltige Verankerung über ja andere Ministerien, das kann ich euch nicht sagen, aber ich bin verhalten optimistisch, dass es weitergeht. Also ich sehe es nicht so, dass die Schulsozialarbeit, also dass wir in Sachsen-Anhalt weder Netzwerkstellen noch Schulsozialarbeit haben werden. Das glaube ich nicht.
Das klingt gut. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr.
Frag nicht weiter, ne?
Nein, ich würde jetzt nicht weiter fragen, nicht, dass wir ins Pessimistische rutschen. Und ich möchte auch gar nicht weiter drauf eingehen, sondern das gerne als Abschlusswort nutzen für die heutige Folge. Danke, Nadja, dass du da warst, dass du uns zur Verfügung standest, die ganzen Fragen zu beantworten, einen Blick auf die Kost gegeben hast.
Ich wollte mich auch bedanken. Ich bin immer sehr aufgeregt vor diesen Aufnahmen und du warst eine ganz tolle Interviewpartnerin. Vielleicht hören wir uns und sprechen wir uns irgendwann nochmal wieder, nach 28, weil wir dann verankert sind.
Na, ich hoffe, wir sprechen vor 28 nochmal. Also
ja,
wir haben 25.
Aber vielleicht dann nochmal mit ganz neuen Ausrichtungen, wie es weitergeht, dass es dich dann auch weiterhin gibt und du vielleicht dann sagst, das ist der Job, den mache ich bis zu meinem Lebensende. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich verabschiede uns mit einem Ciao, Kakao.
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.